Schild und ein Text aus der Apostelgeschichte. Den ersten Bericht habe ich verfasst, okay, vieles von allem, was Jesus anfängt, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat. Indem er 40 Tage hindurch von ihm gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betrifft. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht 10 Tagen. Sie nun, also im Vers, am Ende von Vers 4, wird aus dem Bericht direkt in die wörtliche Rede gewechselt. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit in Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und wie sie unverwandt den Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr? Was steht ihr und seht auf den Himmel? Diese Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Da kehren sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Israel heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, fielen sie auf den Obersaal, wo sie blieben, sowohl Petrus als auch Johannes, und da werden jetzt Apostel aufgezählt. Diese alle haben einmittelt und begegnet der Frau und Maria, der Mutter von Jesus und mit seinen Brüdern. Ein Tag vorher haben wir auch Himmelfahrt gefeiert. Das ist noch ein kirchlicher Feiertag, aber kaum jemand versteht noch, was der eigentliche Inhalt ist. Hier ist einer der Berichte aus der Bibel, wie Jesus zum Himmel aufgefahren ist und das Versprechen, dass er wiederkommt. Die Zeit von damals bis heute ist schon lange. Und viele Millionen Gläubige warten seit dieser Zeit auf die Wiederkunft der Jesus Christus. Warten ist unangenehm. Einige von euch warten schon viele Monate auf ihren positiven Asylbescheid oder auf die Gerichtsverhandlung oder auf die Anhörung. Und solche Wartezeiten sind immer schwer, weil diese Zeiten besonders unsicher sind. Was uns hier begegnet, ist, dass die Jünger, wie alle anderen Menschen auch, Sicherheit suchen. Sie fragen Jesus, nachdem sie erstaunt waren, dass er den Tod überwunden hat. Niemals vorher ist jemand, der am Kreuz hing, wieder lebendig geworden. Aber sie haben diesen selben Jesus noch mit seinen Narben, mit diesen Löchern, die durch die Nägel geschlagen sind, mit diesem Loch in der Seite durch den Speer. Sie haben diesen Jesus 40 Tage lang gesehen. Aber sie sind unsicher. Sie möchten eine Sicherheit haben, weil sie... Warum sind sie unsicher?
Weil Jesus jetzt in den Himmel gekommen ist.
Nein, nein.
Er war immer zwischendurch mal weg. Kommt er nochmal wieder?
Er hat in allem, was er gemacht hat, hat es überrascht.
Ja.
Sicherheit und Überraschungen passen nicht zusammen. Sicherheit entsteht dadurch, dass ich immer genau weiß, was als nächstes passiert. Aber bei Jesus wusste man nie, was als nächstes passiert. Da ist ein großer Sturm auf dem Wasser. Er ist nicht dabei. Und dann schockiert er sie noch, weil er dann über das Wasser gelaufen kommt. Und sie denken, jetzt ist auch noch ein Gespenst da. Als er auferstanden war und ihn am Morgen nur einige Frauen gesehen hatten, und die anderen Gläubigen, weil sie Angst hatten vor der Verfolgung, hatten sich eingeschlossen. Dann ist er mit einmal trotzdem im Zimmer. Jesus ist nie langweilig. Aber es ist trotzdem schwierig, weil er verhält sich anders, als wir das denken. Und deswegen fragen die immer, was kommt als nächstes? Was wird passieren? Und sie haben eine eigene Idee. Sie sagen, machst du das Volk Israel wieder stark? Ungefähr 800 Jahre vorher war das mal ein ganz starkes Volk. David und sein Volk Salomo haben nicht nur dieses kleine Land beherrscht, sondern riesige Länder rundherum. Noch 400 Jahre lang waren andere Könige in Israel, die größere oder kleinere Regionen im heutigen Palästina verwaltet und beherrscht haben. Aber dann, als Nebukadnezar kam, dann war das 400 Jahre lang vorbei. Eben, es war damals so in der Katastrophe wie heute, dass Nebukadnezar und diese starken Könige diese ganze Region unter ihre Hand gebracht haben. Und damals hat Israel als Staat aufgehört zu existieren. Und nach Nebukadnezar kamen die Perser und dann kamen die Griechen und danach kamen die Römer. Zur Zeit von Jesus Christus war das Land besetzt. Es war unter römischer Herrschaft. Und wir haben die Juden unterdrückt. Und deswegen war die Hoffnung, der Messias macht alles wieder gut. Aber wir wissen, der Plan Gottes bezieht sich nicht nur auf Israel, sondern auf die ganze Welt. Nochmal, der Plan Gottes bezieht sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern auf die ganze Welt. Und deswegen hat der Messias die Erwartungen der Menschen damals überhaupt nicht erfüllt. Und deswegen, die Jünger haben an Jesus geglaubt. Sie wussten, dass es der Messias, den Gott gesandt hat. Und trotzdem ist ihre Idee oder ihre Kultur als Juden so stark, dass sie genauso denken wie die anderen. Sie sind gläubig an Jesus, aber ihre Kultur prägt sie ganz stark. Die politischen Erwartungen ihres Volkes sind in ihren Gedanken. Das fällt mir auf, dass das heute genauso ist. Wenn jemand aus Deutschland gläubig wird, er gibt sein ganzes Leben Jesus in die Hand. Aber trotzdem, seine Gedanken, seine Gefühle sind noch von der deutschen Kultur geprägt. Zum Beispiel, man muss für Gerechtigkeit kämpfen. Aber Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und so ist jeder Iraner oder Afghane oder Tschetschene, der gläubig wird, wieder von seiner Kultur geprägt. Der Afghane sagt, denkt zum Beispiel, du darfst niemanden stören. Aber Jesus sagt, der von Gott fordert, der kriegt, der von Gott fordert. Wir dürfen Gott stören. Wirklich, die Botschaft verändert unsere Kultur. Das Wort Gottes verändert unsere Kultur. Hier lesen wir, was die Gläubigen sagen. Jesus, machst du für Israel wieder das Reich fest? Also das baust du den Staat wieder auf. Und sie fragen, machst du das jetzt? Und wie immer, es gibt eine merkwürdige Antwort von ihm. Er antwortet nie so, wie wir das gerne möchten. Was er sagt, klingt erstmal wie ein Vorwurf. Er sagt, ich sage das mal mit meinen Worten, was geht euch das an, wann Gott was macht?
Schlimm wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, für uns jetzt, wenn man das lesen würde, das kann ich jetzt nicht machen, zum Beispiel. Da macht er sich ja klein, er ist ja...
Oder noch schlimmer wäre gewesen, hätte gesagt, ja, mach ich. Ja. Wisst ihr warum? Ja. Weil das dann nur für die Juden wäre, genau. Und uns wäre gar kein Sinn, das für uns wäre nicht übrig geblieben. Genau. Was mir dabei aufkommt. Die Sicherheit, die wir suchen, suchen wir im Wissen. Menschen suchen immer nach Sicherheit. Und wir denken, wenn unser Wissen größer wird, dann funktioniert das. Sie möchten von Jesus mehr wissen. Und wie antwortet er?
Das ist nicht eure Sache.
Ja. Sondern?
Die Sache gibt es nur das Wissen.
Ja, das ist richtig. Aber er sagt, es ist ja kein Vorwurf. Es hört nur sich an wie ein Vorwurf erstmal. Es gibt stattdessen was Besseres. Er sagt, ihr sollt Kraft kriegen. Das das ist der Unterschied. Wir denken, wenn wir mehr Wissen sammeln, dann funktioniert die Zukunft. Aber Jesus wird uns Kraft geben für heute und für die Zukunft. Das, ihr Lieben, ist der Wichtige. Christsein heißt nicht, dass wir mehr Wissen sammeln, sondern dass wir Kraft geben. Beim Wundersamen. Beim Gericht oder draußen auch auf der Straße. Sind wir immer in der Versuchung, unser Wissen zu zeigen. Und gerade beim Bundesamt und auch beim Gericht verwechseln diese Leute, die euch fragen, das Wesen des Christus. Die denken, wenn ihr viel wisst von der Bibel, dann ist das richtig. Aber Jesus sagt, das Entscheidende ist, ob ihr Kraft habt oder dass ihr Kraft habt. Ich lese das nochmal, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und das ist der zweite Punkt. Erst der Heilige Geist, dann Kraft. Gott verkauft nicht Kraft. So nach dem Motto, wer viel betet, kriegt viel Kraft. Oder wer Kollekte gibt, der kriegt dann noch ein bisschen mehr. Wirklich, viele Leute denken so. Ein großes Opfer müssen sie von Gott viel kriegen. Sich selber am meisten quälen, ist Gott am meisten zufrieden. Es gibt sogar Leute, die denken, wenn sie andere Menschen quälen, ist Gott zufrieden. Und deswegen, Jesus sagt, ihr werdet Kraft kriegen, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Die Kraft für unser Leben ist also ein Geschenk. Und das zeigt uns, dass Gott uns liebt, bevor wir ihn kennen. Bei den Menschen ist es so, wenn mich jemand viel liebt, na, dann schulde ich ihm auch Liebe. Aber bei Gott ist es so, ja. Er liebt uns aus seinem Reichtum, aus seinem Überfluss. Er ist die Liebe. Und deswegen kann ich einfach sprechen. Liebe kann streng sein. Das ist keine Liebe, wenn ich meine Kinder alles machen lasse. Deswegen auch Gottes Liebe gegen uns kann. Und gerade wenn wir älter sind im Glauben, also wenn wir schon einige Jahre mit ihm unterwegs sind, dann merken wir das. Das wird uns auch ganz streng erziehen. Und das ist auch notwendig. Vielleicht ist es auch euch, aber mir war das schon notwendig. Und aus dieser Liebe gibt er seinen Geist wem? Aus der Liebe Gottes heraus gibt er seinen Heiligen Geist wem?
Ja. Die von ihm zeugen. Die ihn kennen.
Vielleicht ist es einfacher, wer kriegt den Heiligen Geist nicht? Wer kriegt den Heiligen Geist nicht?
Wer nicht bittet?
Das ist die Frage, wer ihn kriegt. Ich sage, wer ihn kriegt. Das ist richtig. Das sind wir da. Wer ihn nicht kriegt. Es gibt einen Ausschluss. Die Welt kann ihn nicht kriegen. Das ist die Sache. Der Heilige Geist ist nicht eine Sache, die man einfach so verteilt. Die Die normalen Menschen kriegen ihn nicht. Von Geburt an hat man nicht den Geist Gottes. Es ist an zwei Dinge gekoppelt. An den Glauben an Jesus Christus und an die Bitte, das auch zu nehmen. Weil,
hat gesagt, wer glaubt, das
genau. Wer glaubt, für den ist das bereit. Weil Liebe Gottes ist für jeden Menschen. Jesus Christus ist für jeden Menschen als Angebot. Aber nur wer ihn nimmt, kriegt dann was geschenkt in meinem Herzen. Wer diesen Geist Gottes kriegt, er merkt das an der Kraft. Wer Gottes Geist genommen hat, kann das merken an der Kraft. Welche Kraft ist das dann?
Also bei mir habe ich das gemerkt, erstmal eine Kraft des Friedens. Und da, wo ich, also Frieden und Ruhe und erfüllt, da, wo ich ein Defizit hatte, da, wo ich merkte, da fehlt mir was, da war das wie auf einmal voll gemacht. Da habe ich nicht mehr Verlangen danach gehabt.
Die Kraft der Furcht, wo du nicht mehr so furchtsam bist und die Angst wird dir überwunden.
Weggenommen zum Beispiel. Ja. Also, das sind Beispiele. Kraft zum Frieden. Kraft zur Zufriedenheit. Kraft gegen die Furcht oder gegen Angst vor Menschen. Kraft, Sorge hinter sich gelassen.
Wenn man ist voll vom Heiligen Geist, dann kann man die anderen Menschen auch lieb haben und nicht erwarten immer die anderen.
Lieben uns. Genau. Kraft zur Liebe.
Hat ja. Mehr zu tun als das, was man mit seiner menschlichen Kraft schafft.
Genau. Kraft zur Synergie, zur Fülle, ja. Also zum Geben. Nicht nur mehr als das, was man selber hat. Kraft zur Freude, auch wenn schwierige Situationen sind. Kraft zur Vergebung, Augen zumachen gegenüber Bösen. Kraft zu helfen, Kraft mit anderen zu teilen, Kraft von der Sünde wegzugehen statt dorthin. Das sind so viele Dinge. Das ist mehr, als man jemals wissen kann.
Ich denke auch zum Zuhören, zu Gott zu hören, dann die Weisheit
weiterzugeben. Zum Beispiel. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr, das sage ich jetzt auch denen, die zum Beispiel in der nächsten Zeit irgendwelche Verhandlungen oder Anhörungen haben, denkt nicht, ihr müsst alles wissen, aber bezeugt die Kraft, die Gott in euer Leben gegeben hat, zur Veränderung. Es ist gut, wenn Menschen neugierig sind. Und ich bin dankbar, dass die Jünger gefragt haben. Ohne zu fragen, hätten sie auch keine Antwort gekriegt. Und ich denke deswegen oftmals, wir stellen Gott die falschen Fragen. Oftmals denke ich, wir stellen zu Gott die falschen Fragen. Aber besser als gar nicht zu fragen, weil wir dann immer die richtige Antwort kriegen.
Das ist ganz genau, wenn man würde die Sprache lernen. Ohne die Fehler kann man auch nicht die Sprache lernen. Ne?
So ist das. Okay, Dankeschön.